Liebe Brüder, liebe Schwestern, ich tue noch schnell die Maske runter, verzeiht mir den Lärm. Der Herr segne euch, ich freue mich, dass ich heute mit euch gemeinsam hier sein kann. So, jetzt aber. Verzeiht mir meine Ungeschicklichkeit. Ich freue mich sehr, dass wir weitermachen können in dieser Serie und uns diesen wichtigen Themen widmen können, die nicht einfach sind. Themen, die vor allem in der persönlichen Suche, so wie Andi es schon angesprochen hat und Ruben dann auch vertieft hat, oft dazu führt, dass wir uns mit Dingen konfrontiert sehen, mit denen wir nicht gerechnet haben. Dass wir uns auf einer Suche nach Antworten begeben haben und plötzlich draufgekommen sind, dass die Dinge gar nicht so sind, wie sie eigentlich wirken. Dass das, was gut gewirkt hat und toll gewirkt hat und vielleicht auch in uns persönlich und mit uns persönlich für wahnsinnig schöne Erfahrungen mit dem Herrn gesorgt hat, plötzlich sich als Fundament darstellt, das eigentlich gar nichts mit dem Herrn zu tun hat und gar nichts mit dem Glauben zu tun hat. Und dann kommen Fragen auf und wir sind damit konfrontiert, dass wir Antworten finden müssen. Was war das dann? Woher kommt das? Warum ging es mir trotzdem gut? Warum hat es mich trotzdem gestärkt? Und wie Andi schon gesagt hat, der Heilige Geist, der lehrt uns, der leitet uns und das möchte ich, dass auch das weiterhin passiert, dass wir weiterhin die Offenheit haben und auch basierend auf dem Wort, das der Herr uns offenbart, auch dazu führt, dass wir Entscheidungen treffen und uns verändern lassen, uns aufbrechen lassen aus den Dingen, so wie Ruben es schon angesprochen hat. Lasst uns gemeinsam das Matthäus-Evangelium aufschlagen, Kapitel 24, Vers 11. Und ich möchte gleich mit einer düsteren Botschaft anfangen und mit einer Realität, mit der wir uns konfrontiert sehen im tagtäglichen Leben, sowohl im Glaubensleben, aber als auch in der Welt, wenn wir hinausschauen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Das ist leider die Realität, in der wir jetzt leben. Es ist die Realität, die Jesus hier im Matthäus-Evangelium offenbart hat. Der Titel des Kapitels ist hier Verführungen und Nöte in der Endzeit. Das heißt, in den Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden, werden sich viele falsche Propheten erheben und leider dazu führen, dass viele verführt werden. Das ist düster. Das ist ernst. Wenn du verführt bist, bedeutet das, dass du abgekommen bist, dass du nicht mehr auf dem richtigen Weg bist. Du kannst nicht mit Gott sein und nur ein bisschen verführt sein. Du kannst nicht dem Herrn angehören und nur ein bisschen der Welt angehören und nur ein bisschen den Heresien zugeordnet sein. Das geht nicht. Wir können keinen zwei Herren dienen in einer anderen Geschichte, zeigt Jesus das ganz klar. Das heißt, wer verführt ist, ist nicht am richtigen Weg. Und wir sehen, dass falsche Propheten kommen werden, um viele zu verführen. Und nicht um vielleicht viele zu verführen, sondern um es wirklich zu machen. Das Schöne ist, der Herr lässt uns nicht alleine. Und der Herr zeigt uns ganz klar, wie wir diese falschen Propheten erkennen können. Wie wir erkennen können, wer verführen möchte, wer eine andere Agenda hat, als nur das Wort zu predigen, wer andere Dinge vorhat, als nur Jesus Christus, so wie Paulus gesagt hat, ihn allein möchte ich gepredigt wissen, ihn gekreuzigt möchte ich gepredigt wissen, nichts anderes, das ist das Evangelium, darum geht es. Und ihr habt die Kontraste in den letzten Wochen vorgestellt bekommen zwischen dem Evangelium Jesu Christi, wo das Kreuz im Mittelpunkt steht, wo die Taten Jesu im Mittelpunkt stehen, wo die Gnade im Mittelpunkt steht, wo die Errettung im Mittelpunkt steht und dann die Heiligung aus der Errettung im Mittelpunkt steht. Und ihr habt den Kontrast des falschen Evangeliums bekommen, am Beispiel von zwei Bewegungen, die auch in unseren breiten Kreisen verbreitet sind. Auch ich in meiner Jugend, in meinem christlichen Wachstum sehr, sehr stark und intensiv mich damit auseinandergesetzt habe und geglaubt habe, dass ich mich dort ernähren kann. Aber im Endeffekt habe ich verstanden, dass es nicht gut. Wir haben auch Namen genannt und zwar absichtlich, auch wenn das für Angriffe gesorgt hat. Dessen sind wir uns bewusst. Paulus hat Namen genannt, Paulus hat falsche Lehrer namentlich erwähnt, damit die Menschen vorsichtig sind und damit sie sich nicht verführen lassen. Und wir denken, dass das eben wichtig ist. Im Konkreten habt ihr von den Lehren die Pastoren und die Leiterschaften der Bethel-Bewegung, der Hillsong-Bewegung in ihrem Glauben als großes Ganzes, als Kategorie die New Apostolic Reformation, also andere Titel, Word of Faith oder Prosperity Gospel, was dort im Mittelpunkt steht, was der Ursprung dieser Evangelien ist und wie sie sich eigentlich vom echten Evangelium unterscheiden. Das Wort lässt uns nicht alleine, der Herr lässt uns nicht alleine und zeigt uns ganz klar, wie wir unterscheiden können zwischen dem echten Evangelium und dem falschen Evangelium. Wie wir echte Propheten, Menschen, die das Evangelium predigen, erkennen können und die, die ein falsches Evangelium predigen. Lasst uns noch Matthäus 7, Vers 15 bis 20 aufschlagen. Und Ruben hat es schon angesprochen, aber ich möchte auch die Verse, die unser Herr hier gesagt hat, die Wörter, die er gesagt hat, mit euch lesen. Warnung vor falschen Propheten. Ich habe jetzt die Schlachterübersetzung. Ich glaube, dass ihr eine andere Übersetzung habt, aber also wundert euch nicht, wenn ich jetzt andere Wörter verwende, aber sinngemäß sollten beide Übersetzungen das Gleiche sagen. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte. Der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Und ich möchte fortfahren mit den nächsten drei Versen, 21, 22 und 23, weil sie ganz klar zeigen, was das Urteil oder was die Zukunft derer ist, die keine Frucht bringen, derer ist, die falsche Propheten sind, was die Zukunft derer ist, die viele verführen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Oftmals wird aus diesen Passagen getrennt gepredigt, extra gepredigt, dabei gehören sie zusammen. Wir sehen hier einen Zusammenhang zwischen falschen Propheten, die sich in Schafskleidern präsentieren, aber inwendig Wölfe sind, also innen drinnen Wölfe sind, die die Schafe reißen, und derer, die zu Gott kommen und sagen, Herr, Herr, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, das sind die gleichen Leute. Die falschen Propheten, die eigentlich reißende Wölfe sind, sind diejenigen, die kommen und sagen werden, haben wir nicht zehntausende Menschen in Stadien gebracht? Haben wir nicht Wunder vollbracht? Haben wir nicht Menschen geheilt? Haben wir nicht Dämonen ausgetrieben? Und der Herr wird sagen, ich kenne euch nicht, ihr Gesetzlosen. Eine düstere Aussicht für diese Gruppe an Menschen. Und eine düstere Aussicht für diejenigen, die genauso wie sie keine Früchte bringen. Lasst uns kurz an die Früchte denken. Wir sehen hier dieses Gleichnis und es erscheint eigentlich logisch, oder? Nur ein guter Baum kann gute Früchte bringen. Ein schlechter Baum, da fehlt irgendwas, da passt irgendwas nicht, der kann keine guten Früchte bringen. Und wir sehen also, dass ein Kriterium, an dem wir falsche Propheten erkennen, ihre Taten sind. Das Leben, das sie leben, offenbart, ob sie zu dieser Gruppe Menschen gehören oder nicht. Ob sie zu den Menschen gehören, die Frucht bringen für den Herrn, oder ob sie zu den Menschen gehören, wenn der Herr kommen wird und nach Frucht schauen wird, nichts finden wird. Ihre Taten sind also eines der Kriterien, ich werde noch mehrere ansprechen, aber eines der Kriterien, an denen wir offensichtlich erkennen können, ob manche Menschen, manche Bewegungen, manche Glaubenswinde, die auftauchen, zu den falschen Propheten gehören, zu den falschen Lehrern gehören oder nicht. Aber was ich noch interessant finde, sind die Früchte, die der Herr hier als Beispiel bringt. Trauben waren in dem kulturellen Kontext der erste Segen, den sie aus dem Land Israel mitgebracht haben. Feigen ebenso. Ja. und bringt als Kontrast die Dornen und die Disteln. Und wenn wir uns erinnern an ein anderes Gleichnis, das Jesus bringt, indem er sagt, dass die Samen, die gesät werden, auf einem guten Boden landen oder auf einem Boden landen, wo sie dann von den Disteln und von den Dornen daran gehindert werden, dass sie wachsen, weil ihnen das Licht weggenommen wird, weil ihnen die Nährstoffe weggenommen werden, weil ihnen die Rahmenbedingungen nicht gegeben werden, damit der echte Samen wachsen kann, damit der Glauben wachsen kann. Und in dem Kontext bringt daher auch ein Beispiel: Sie werden sich mit den weltlichen Dingen sorgen, mit den weltlichen Dingen auseinandersetzen. Und deswegen kann der Samen des Evangeliums dort keine Wurzeln schlagen. Deswegen wächst der Glaube in dem Menschen nicht. Und diese Hindernisse bringt auch hier als Beispiel. Niemand von euch geht Trauben bei den Dornen suchen und niemand von euch geht Feigen bei den Disteln suchen. Keiner von euch sucht Segen und spirituelle Leitung bei denen, die keine Frucht bringen können, bei denen, die Nährstoffe abziehen, bei denen, die das Wasser abziehen, bei denen, die dafür sorgen, dass das Evangelium nicht wachsen kann. Und doch tun wir genau das, indem wir uns verführen lassen, indem wir uns von Methoden und von Dingen, die attraktiv wirken, so verführen lassen, dass uns das Wasser abgegraben wird, das Wasser für das Wachstum. Dass uns die Nährstoffe fehlen, um im Glauben gestärkt werden zu können. Dass wir plötzlich kein Licht mehr bekommen, weil andere Dinge dieses Licht blockieren und wir uns dann wundern, warum wir so schwach sind, unsere Wurzeln so schwach sind und wir fallen und wir unter Angriffen leiden und wir nicht weiterkommen. Ja, weil die Disteln und die Dornen uns das Licht des Evangeliums weggenommen haben. Weil wir geglaubt haben, dass wir unter einem echten, guten Licht sind, aber im Endeffekt waren wir es nicht. Weil wir für Rahmenbedingungen gesorgt haben, wo unser Glauben nicht mehr wachsen konnte, wo wir nicht mehr genährt werden konnten. Weil wir uns verführen lassen. Schauen wir, was falsche Lehrer denn alles machen. Schauen wir in den zweiten Brief Petrus, Kapitel 2, Verse 1 und 3. Und wenn meine Augen es erlauben, dann werde ich mit euch gleich von oben lesen. 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Die werden über sich selbst herbeiführen ein schnelles Verderben. Und jetzt da sehen wir ein paar Beispiele, dann, was konkret gemeint ist. Und viele werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen. Um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit erdichteten Worten zu gewinnen suchen. Das Gericht über sie bereitet sich seit langem vor und ihr Verderben schläft nicht. Wir sehen hier einige Dinge, die diese falschen Propheten, diese falschen Lehrer leiten. Wir sehen Habsucht, ja, das heißt die Gier zu haben, die Gier immer mehr anzusammeln, die Gier in immer mehr Reichtum zu versinken, ist das, was diese falschen Lehrer, die versuchen werden, die Menschen zu verführen, leiten wird. Das ist ein Motiv, das wir im Lifestyle der falschen Propheten schauen oder suchen müssen, ist, ob es in ihrem Leben Gier und Habsucht gibt. Ob ihr Werken danach getrieben ist, Reichtümer anzusammeln. Das Schöne ist, dass das relativ offensichtlich ist. Menschen haben die Tendenz, dass sie gerne präsentieren, was sie haben, weil das wiederum mit dem Stolz zu tun hat. Dass wir gerne zeigen, was wir alles können und wie tief unsere Geldtaschen sind. Und sobald falsche Apostel und falsche Lehrer anfangen, an Reichtum zu kommen, dann offenbaren sie das. Und deswegen hört man von Willen um zig Millionen Dollar oder umgerechnet Euro, die vielen dieser Pastoren, dieser Bewegungen gehören. Man hört von Wünschen und Verlangen nach Privatjets um 60, 65 Millionen Dollar und das soll alles die Gemeinde zahlen und tragen. Man hört von Eskapaden, man hört von Luxusverschwendereien und somit sehen wir, dass das Motiv, das diese Apostel und diese falschen Lehrer treibt, diese Habsucht, diese Gier ist nach mehr. Das Schlimme ist aber, ja, womit es verbunden ist. Und aus Habsucht werden sie euch mit erdichteten Worten zu gewinnen suchen. Das heißt, ihr werdet Geschichten zu hören bekommen, ihr werdet Dinge zu hören bekommen, die gut klingen, damit ihre Habsucht erfüllt werden kann. Damit sie ihr Verlangen nach Gier, nach mehr monetären Dingen, nach mehr weltlichen Dingen erfüllt werden kann. Das heißt, wir sind da mittendrin und werden darunter leiden, dass diese Menschen nach Habsucht suchen und verlangen. Geh nochmal zu Vers 2 bitte. Und viele werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen. Um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Wir sehen hier das Wort Ausschweifungen, das kann viele Dinge bedeuten, aber wenn ihr euch erinnert an die letzten Berichte, die vor allem aus der Hillsong-Bewegung herausgekommen sind, von Pastoren, die Affären hatten und sie nicht von sich aus bekannt haben, sondern weil sie erwischt wurden, haben sie dann halt zugegeben, dass das über Jahre dann hingegangen ist, dass dieser Lifestyle gedeckt wurde von der Leiterschaft der jeweiligen Gemeinde und von Pastoren und Leiterteams, die verschwenderisch mit den Spendengeldern der Gemeinde umgegangen sind, die damit ihren verschwenderischen Lebensstil gezahlt haben. Diese ganzen Berichte sind nur wenige Wochen alt. Ich war schockiert, als ich in die Recherche gegangen bin. Es war keine schwere Recherche, weil es einfach so viele waren, weil es einfach so offensichtlich waren und teilweise nicht einmal die Einsicht da war, dass wirklich Fehler passiert sind, sondern teilweise wurde die Schuld verschoben auf andere, teilweise wurde die Schuld komplett weggelassen und in all diesen Dingen sieht man, wovon diese Bewegungen genährt waren in den Jahren davor. Und viele werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen. Seht ihr, der Fisch fängt immer vom Kopf an zu stinken. Wenn also die Leiterschaft einer Gemeinde in ihren Ausschweifungen lebt und einen Lebensstil lebt, der nichts mit dem eines echten Apostels, eines echten Lehrers, eines echten Christen zu tun hat, dann wird sich das auf die Gemeinde auswirken. Das wirkt sich auf das Lifestyle und auf das gelebte Leben derjenigen, die sich dort nähern, die dorthin kommen, um spirituell aufgebaut zu werden. Ja? Und sie werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen. Und wir brauchen uns nicht wundern, wenn in vielen Gemeinden diese Dinge an der Tagesordnung stehen, wenn Unzucht an der Tagesordnung steht, wenn Ausschweifungen aller möglichen Arten an der Tagesordnung stehen, weil das dort gelebt wird und vorgelebt wird und damit folgt die Gemeinde der Leiterschaft. Und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und wir brauchen uns nicht wundern, wenn auf uns Christen gezeigt wird, ihr wollt uns was von Wahrheit erzählen, wenn ihr Affären habt. Ihr wollt uns was von dem Weg der Wahrheit, von dem Licht erzählen, wenn ihr diejenigen seid, die Steuerhinterziehung betreibt. Wenn ihr diejenigen seid, die mit euren Geldern Dinge tut, die nichts mit dem ursprünglichen Sinn und Zweck der Spende zu tun hatten. Wenn ihr diejenigen seid, die euren verschwenderischen Lebensstil aus Spendengeldern finanziert, wegen diesen Dingen werden wir als Christen verlästert werden. Das Problem ist halt, dass diese Menschen keine Christen sind. Wenn sie Christen wären, dann hätten sie ein neues Leben, dann wären sie neu geboren, dann würde man gute Früchte in ihrem Leben sehen. Aber aufgrund der falschen Lehrer und derer, die ihnen folgen, wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Petrus zeigt uns ganz klar, was hier passieren wird. Schlagen wir noch schnell Exodus 20 auf mit Vers 7. Warum ist das ein Problem, wenn Menschen, die behaupten, dass sie Christen sind, aber kein Leben leben, das so wie Christus seines ist? Das ist eines der Gebote. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Dieses Gebot wird oft im Kontext gebracht, dass wir sehr, sehr oft sagen, oh mein Gott. Und dass wir sehr leichtfertig mit dem Namen oder mit dem Namen des Herrn umgehen. Bin ich absolut dafür, das stimmt, wir gehen leider sehr, sehr leichtfertig mit dem Namen Gottes um. Das Volk Israel hatte so starken Respekt, dass sie statt Yahweh, dem Eigennamen Gottes, ein Kunstwort erstellt haben, Adonai, das auf Hebräisch Herr bedeutet, damit sie ja nicht gegen dieses Gebot vertreten. Aber eine andere Verständnisweise ist, dass wir nicht den Namen des Herrn falsch tragen sollten, dass wir ihn nicht missbräuchlich tragen sollten. Was bedeutet das? Dass ich mich Christ nenne, aber einen Lebensstil habe, der nichts mit Christus zu tun hat. Damit verstoße ich nämlich genauso gegen dieses Gebot, weil ich missbrauche den Namen des Herrn. Ich gebe mich als jemand, als etwas und es gibt eine Erwartungshaltung, eine Vorstellung, wie ich sein sollte, aber ich bin nicht so. Und damit missbrauche ich den Namen des Herrn. Und damit haben wir ein riesiges und großes Problem, weil wir damit unsere Glaubwürdigkeit verlieren. Und wenn wir dann mit dem Evangelium kommen, dann wird das keine Frucht tragen. Dann wird das nicht dazu führen, dass Menschen zu Jesus sich bekehren, weil wir einen Lebensstil haben, in dem wir seinen Namen missbraucht haben. Was machen also, und wir haben kurz thematisch angerissen, was zeigt die Bibel in verschiedenen Versen, in verschiedenen Bibelstellen, was diese falschen Propheten, diese falschen Lehrer in ihrem Lebensstil falsch machen. Kurz zusammengefasst, ich werde es nicht mehr lesen. In vielen Kontexten wird sexuelle Moralität immer in diesem im Kontext, in dieser Verbindung gebracht. Es wird Idolatrie gebracht, Anbetung von Götzen, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, Teilhabe an Ritualen, die dem Götzendienst vorempfunden waren, wie zum Beispiel das Essen von geopferten Dingen, die für Götzen geopfert waren. Wir sehen, dass falsche Lehrer immer voll von List sind und voll von Bosheit. Das heißt, dass in ihnen nichts von der Frucht des Geistes ist, sondern sie nur listig sind, immer nur das Schlechte für den anderen im Sinn haben, immer egoistisch denken, immer nur an sich denken, damit sie selbst im Vordergrund stehen. Und vor allem im Alten Testament sehen wir im Kontext mit falschen Lehrern sehr, sehr oft den Kontext von Gier und den Kontext von Trunkenheit. Und beides sind Dinge, die wieder dem Ausschweifen zugeordnet werden können. Nicht Selbstkontrolle zu haben, ja? Immer mehr haben zu wollen oder Trunkenheit, nicht die Kontrolle über seinen eigenen Körper zu haben und in diesen Dingen ausschweifend zu sein. Und da kann man ganz, ganz viele andere Sachen noch dazu tun. Wir sehen also, dass die Bibel uns zeigt, dass wir Bewegungen, Irrlehrer, Doktrinen sehr wohl an den Taten derer, die sie predigen, testen können. Wir können sehr wohl testen, ob dort wirklich der Heilige Geist ist, der inspiriert, der Heilige Geist ist, der Kraft gibt, der Heilige Geist ist, der diese Bewegung stärkt, oder ob das menschengemacht ist und im Hintergrund sogar vom Widersacher das Ganze gestärkt wird. Ein weiterer Test ist der Test der Doktrinen, das heißt, um zu schauen, ob das wirklich biblisch ist, ob das wirklich im Wort ist. Auch das ist in den letzten Wochen passiert, indem viele Lehren euch präsentiert wurden. Ich werde es jetzt nicht wiederholen, aber ein Beispiel, das den Lebensstil für viele der Propheten, die gut angesehen sind, die die spirituellen Väter sind, deren Videos wir auf YouTube sehen, deren Kurzclips wir so inspirierend, so aufbauend auf Instagram sehen und uns denken, wow, der Herr hat zu mir gesprochen in diesen 1,5 Minuten, wo ein Pastor wild herumgestikulierend inspirierende Worte gesagt hat. Und wenn du dir dann anschaust, was er gesagt hat, was dieser Mensch glaubt und von wem er sich spirituell leiten hat lassen sein ganzes Leben lang, dann kommt dir ein kalter Schauer über den Rücken. Ich möchte euch ein Beispiel nennen. Bob Jones ist einer der großen Väter dieser Bewegung New Apostolic Reformation. 1991 hat er zugegeben, dass er sein Amt dafür missbraucht hat, um Frauen in Positionen zu bekommen, wo er sie spirituell und sexuell missbrauchen konnte. Das heißt, seine Autorität, die ihm zugesprochen wurde als Apostel dieser Bewegung, ausgenutzt, um sie in solche Positionen zu bringen, wo sie schwach waren, wo sie sich ihm gegenüber geöffnet haben und er sie ausgenutzt und missbraucht hat. In einem Kontext, in einem Buch wird als Beispiel genannt, dass er gesagt hat, eine Kondition, dass der Herr für dich weissagen kann und dir eine Prophezeiung geben kann und dir eine Stärkung geben kann, musst du dich ausziehen, damit du nackt vor dem Herrn stehen kannst, weil nur dann kann der Herr zu dir sprechen. Bob Jones. Bob Jones wird von Mike Bickle, dem Direktor von IHOPE, von dem habt ihr vielleicht schon einmal was gehört, dem International House of Prayer, wird als einer seiner spirituellen Väter genannt. Das International House of Prayer ist eine Dauergebetsbewegung, die in Amerika begonnen hat, von dem eben Mike Bickel, der sich von diesem Bob Jones inspirieren hat lassen, leiten hat lassen, aufbauen hat lassen, das als Alleinstellungsmerkmal hat, dass permanent in diesem Gebetshaus gebetet wird. Und natürlich klingt das super, oder? Wenn wir hören, hey, da gibt es ein Gebetshaus, wo Menschen permanent den Herrn preisen und den Herrn loben und 24 Stunden wird dort gebetet. Das klingt doch gut. Und von diesem iHope gibt es auch in Deutschland Abzweigungen, auch in Rumänien. Und eine Konferenz, die von iHope organisiert wird, ist One Thing, vielleicht habt ihr davon schon einmal gehört. Auf Rumänisch wäre das Un Lucru oder auf Deutsch eine Sache. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich habe selber schon meine Erfahrung mit ihnen gemacht und bin jetzt im Nachhinein, weil ich meine Arbeit jetzt erst gemacht habe, meine Due Diligence, meine Recherchearbeit und nicht zum richtigen Zeitpunkt draufgekommen, dass ich einen riesigen Fehler gemacht habe. Ich bin 2018, 19 eingeladen worden als Speaker, meine Lebensgeschichte, mein Zeugnis bei dieser Konferenz zu erzählen in Österreich und dann auch noch in Rumänien das Jahr drauf. Und ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe gedacht, sind Christen, sind halt ein bisschen Libertiner in ihrer Ausdrucksweise. Haben mir nicht angeschaut, wer dahinter steht, was die Doktrinen sind, die von dieser Bewegung verbreitet werden. Und bin halt dorthin gegangen und habe mir gedacht, alles gut. Ich mache ja nichts Falsches. Ich erzähle ja vom Herrn und ich gebe mein Zeugnis. Und im Endeffekt habe ich mich in ein Umfeld bewegt, das gefährlich ist. Und im Endeffekt bin ich Teil einer Sache geworden, mit der ich eigentlich als Christ nichts zu tun haben sollte. Weil der Ursprung, die Doktrinen, die dort im Mittelpunkt stehen, zwar die gleichen Wörter verwenden wie wir, aber was komplett anderes glauben. Zwar die gleiche Nomenklatur verwenden und im Endeffekt kannst du sagen, ja, das glauben wir doch auch. Aber wenn du dahinter schaust, was da dahinter steht und welchen Lebensstil die Gründer dieser Bewegungen haben und mit welchem Zweck sie diese Bewegungen machen und welche Geldmaschinen dahinter stehen, wird es schlecht. Und mir ist schlecht geworden, nachträglich. Und ich habe für mich herausfinden müssen, wie mache ich das jetzt in Zukunft? Was mache ich, wenn Anfragen kommen, wenn ich mit diesen Menschen in Kontakt komme? Wie gehe ich damit um? Ich möchte nicht teilhaben, ich möchte nicht die Bühne teilen mit Menschen, die ein falsches Evangelium predigen. Ich möchte das nicht. Und ich glaube, dass das gefährlich ist. Das ist auch der Grund, warum ich in meinem Umkreis schon viele Menschen vor vielen Pastoren und vor vielen Aposteln und Apostel, vielen falschen Aposteln und Lehrern warne, die vielleicht gar nicht diesen Bewegungen angehören, die aber von diesen Bewegungen eine Bühne bekommen und sich somit mitschuldig machen und somit diesen Bewegungen mit angehören, weil sie damit indirekt das zelebrieren, was dort zelebriert wird. Und damit diese Lebensstile für in Ordnung befinden und die geistlichen Praktiken, die dort praktiziert werden, die absolute Heresien sind, für in Ordnung befinden, allein durch die Gegenwart. Es ist ernst. Und ich weiß, dass es schwierig ist und ich weiß, dass wir uns Fragen stellen müssen. Was machen wir? Aber ich glaube, dass der Preis, wenn wir da falsch abbiegen, viel zu groß ist. Ich glaube, dass es das Risiko nicht wert ist, dass wir glauben, dass wir uns spielen können mit diesen Dingen. Ich glaube, dass wir uns vom Herrn leiten lassen müssen. Ich glaube, dass wir vorsichtig sein müssen. Und ich glaube, dass es besser ist, wenn wir vorsichtiger waren als vielleicht notwendig, aber dafür nicht riskiert haben, dass wir eine Bühne geboten haben für ihr Lernen und für Menschen, die genau diese Dinge tun und genau das sie mit ihrem Lebensstil dann auch praktizieren. Ein weiterer spiritueller Vater von diesem Mike Bickel ist Paul Kane, der nach vielen, vielen Jahren seinen Alkoholismus und seine Unzucht, seine außereheliche sexuelle Aktivität, auch homosexuelle Aktivität zugegeben hat und nach einigen Jahren wieder ins Amt gehoben wurde und auf Konferenzen von diesen Bewegungen, von iHope, von anderen New Apostolic Reformation Gemeinden, deren Content wir konsumieren, deren Pastoren wir auf Instagram liken und folgen und deren Videos hören, deren Musik wir tagtäglich auf Spotify, auf unseren Playlists hören. Wir werden über das Thema Musik in 2 Wochen noch mehr hören. Und diese Menschen geben jemandem, der in diese Sünden verfallen ist, die Bühne, obwohl ganz klar und offensichtlich war, dass hier keine Bekehrung stattgefunden hat, hier keine Veränderung des Lebensstils stattgefunden hat. Und ich glaube, dass wir hier ganz, ganz vorsichtig sein müssen. Ein weiteres Beispiel, was ich vorher schon angesprochen habe, Karl Lenz ist vielleicht vielen ein Begriff. Wie gesagt, wir nennen es beim Namen, nicht weil wir den Menschen kaputt machen wollen, nicht weil wir mit dem Finger zeigen wollen, nicht weil wir gegen Menschen attackieren wollen, sondern weil wir zeigen wollen, dass es gefährlich ist und weil wir ein großes Warnzeichen aufstellen müssen. Ja? Nach vielen, vielen Jahren eben erwischt worden, dass er Affären gehabt hat, dass es Missbrauch von Kirchengeldern gegeben hat, dass überhaupt keine Rechenschaft gegeben wurde in der Leiterschaft seiner Hillsong New York Gemeinde. In der Zwischenzeit sind auch Hillsong Dallas und andere Hillsong Gemeinden teilweise geschlossen worden, teilweise unter große Probleme gekommen, weil eben herausgekommen ist, dass mit Spendengeldern im Endeffekt Maniküren bezahlt wurden, Luxusmode für Pastoren bezahlt wurden, teure Restaurantbesuche, Geschenke, Hotelsaufenthalte und alle möglichen Lebensstile finanziert wurden, und zwar von den Kollekten. Ja. Das ist so, wenn wir am Sonntag Geld einsammeln und in der Woche geht die Leiterschaft schön mit diesem Geld ein schönes Leben leben und am nächsten Sonntag kommen sie wieder und stellen sich auf die Bühne und sagen, so, wenn ihr glaubt und der Herr möchte euch reich beschenken, aber ihr müsst einen Samen des Glaubens pflanzen, gebt 1.000 Euro, 1.000 Dollar und der Herr wird euch belohnen und dann gehen sie mit diesem Geld diesen Lebensstil haben. Und das ist das, was von Kenneth Copeland praktiziert wird, von Todd White praktiziert wird, von Benny Hinn praktiziert wird. Und viele Aussteiger aus diesen Bewegungen zeigen ganz klar, dass dort im Endeffekt es nur noch darum geht, so viel Geld wie möglich einzunehmen, indem man den Menschen Schuldgefühle macht, indem man die Menschen dazu bringt, dass sie glauben, dass sie damit sich selbst beschenken und sich selbst ein schönes Leben sichern, weil der Herr verpflichtet ist, ihnen ihre Gabe sozusagen zu verdoppeln, zu verdreifachen. Aber im Endeffekt verdienen diejenigen, die vorne stehen und das Geld einsammeln. Joel Osteen, auch ein Name, der sicher schon genannt wurde in den letzten Wochen und auch in meiner Botschaft vor vielen Wochen und Monaten, als wir dieses Thema angeschnitten haben. Ein weiteres Thema, das herausgekommen ist, dass die Gemeindemitglieder im Endeffekt als Arbeitssklaven für Gratisarbeit für diese Pastoren genutzt wurden. Das heißt, wenn der irgendwas erledigen musste, hat er halt seinen Freiwilligen aus der Gemeinde geschickt, damit er selber nicht machen muss und er halt sein schönes, angenehmes Leben leben kann und das unbezahlt und aus der Ausrede heraus, dass es doch ein Dienst für den Herrn ist. Ja. Und weil wir jungen Menschen natürlich vor allem frisch Bekehrte ein Feuer haben und ein Verlangen haben, für den Herrn zu dienen. Und wenn wir geblendet werden und glauben, dass das Dienst für den Herrn ist, dann kann man diese Menschen ausnutzen. Genau das ist passiert. Ein Aussteiger hat im Endeffekt gesagt, am Ende des Tages gab es dort keine Rechenschaft, niemand hatte Selbstreflexion, everything reflects, alles war nur Angeberei, alles war eine Show. Im Endeffekt ging es darum, dass dort die Programme gefüllt werden, dass zehntausende Menschen pro Gottesdienst herkommen, dass Geld gesammelt wird, dass Musik verkauft wird, dass die Werbung gemacht wird, damit diejenigen, die vorne stehen, zu Superstars werden können. Und auch das ist etwas, was im Lebensstil dieser Menschen gesehen wird. Stephen Furtick ist vielleicht vielen jungen Leuten ein Begriff. Das ist derjenige, der nach 10 Sekunden auf der Bühne schon herumschreit und alle Menschen im Saal auszucken und jubeln, weil sie glauben, dass der Heilige Geist jetzt über die Congregation, also über das Volk gekommen ist. Im Endeffekt wahnsinnig gefährlich, nicht nur inhaltlich, nicht nur theologisch, sondern auch mit der Art und Weise, was dort gemacht wird. Und im Endeffekt wird der Gottesdienst und wird das Evangelium Jesu Christi dazu missbraucht, dass diese Menschen zu Superstars werden können, dass diese Menschen Anhängerschaften ansammeln können, die sie dann wiederum monetarisieren können, denen sie dann ihre Bücher verkaufen. Und wenn ihr die Bücher von den Pastoren von Bethel, von Bill Johnson und Chris Wellerton lest, tut es nicht, ja? Vielleicht sucht ihr im Internet inhaltliche Zusammenfassungen. Euch kommt der Schauer über den Rücken. Was dort für Heresien und für Dinge gezeigt werden, offenbart werden, die absolut unbiblisch sind, die dämonischen Ursprünge sind, die ganz, ganz viel mit New Age und ganz, ganz viel mit Esoterik zu tun haben und ganz, ganz viel aus dem Gnostizismus, also einer Erweckung, die über allem anderen steht, eine Offenbarung, die nur sie bekommen haben. Ganz, ganz viel von diesen Dingen wird in diesen Büchern geschrieben. Und die Menschen kaufen diese Bücher und diese Pastoren verdienen sich eine goldene Nase, um jetzt nicht einen anderen Ausdruck zu verwenden. Und im Endeffekt, die Menschen glauben, dass Jesus folgen, die Menschen glauben, dass sie auf dem richtigen Weg sind, aber das Einzige, was sie machen, ist, diese Pastoren, diese falschen Lehrer, diese falschen Apostel, diese Irrlehrer zu bereichern. Wir haben auch noch oft gehört, und das ist das, was Stephen Furtick auch immer wieder vorgeworfen wird, dass alles komplett zentriert ist auf diesen einen Pastor. Es gibt keine Rechenschaft, es gibt kein Leiterteam, es gibt keine Möglichkeiten, dass man von außen dort Einfluss nehmen kann, was dort passiert, sondern es geht nur darum, was dieser eine Mensch sagt. Und von seiner Kirche, die Elevation Church, sie haben auch eine Band, Elevation Music oder Elevation Worship, ich weiß nicht, wie sie heißen, ja. Ganz, ganz tolle Musik, professionelle Musik, aber keine christliche Musik. Musik, die dämonischen Ursprungs ist. Ja? Und ich gehe jetzt nicht auf den Stil ein, mir geht es nicht um den Stil, mir geht es darum, was dahinter steht, welche Menschen dahinter stehen, um welchen Zweck sie das alles machen, wie sie eine Maschinerie aufgebaut haben, um sich selbst zu vermarkten und selbst im Mittelpunkt zu stehen. Es gibt ein Traktat, einen Flyer, der intern herausgegeben wurde vor vielen Jahren in dieser Elevation Church eben, wo gesagt wird, wir dienen einem Leitungspastor, der Gott sucht und der von Gott hört. Wir dienen einem Leitungspastor, dem wir vertrauen können. Wir dienen einem Leitungspastor, der uns vorgeht. Also alles auf den Pastor ausgelegt und nicht auf Jesus Christus ausgelegt. Alles, dass wir Stephen Furtick komplett vertrauen können, alles, was er sagt, das ist das, was Gott sagt, das ist das, was Gott zu ihm spricht und wir können ihm folgen, weil er folgt Gott nach. Überhaupt keine Rechenschaft, überhaupt kein biblisches Nachprüfen. Und das Blöde ist, ja, dass von klein auf schon indoktriniert wird. Es gibt Sonntagsschulmaterial, wo Stephen Furtick als Messias den kleinen Kindern präsentiert wird, damit sie ja natürlich zu guten Schäfchen aufwachsen in der Gemeinde und all das fortgeschrieben wird. Und das Schlimme ist, dass das mit Manipulation passiert. Dass alles, was irgendwie spontan und super toll wirkt, ist im Endeffekt geplant. So gab es, damit sie eben diesen Messias-Effekt, diese Ausstrahlung haben können, diese Anerkennung in der evangelistischen Welt, dass sie jemand sind, durch den Gott arbeitet. So gab es zum Beispiel die Behauptung, dass bei einer spontanen Taufe bei Elevation hunderte Menschen zum Herrn gefunden haben und spontan entschieden haben, dass sie sich bekehren wollen und taufen lassen wollen. Und im Endeffekt ist man dann aus den Videoaufnahmen draufgekommen, dass Freiwillige gezielt und strategisch im Raum platziert waren, dass sie dann beim Aufruf aufstehen und damit die Massen sozusagen inspirieren und die Leute in einem emotionalen Mitnahmeeffekt mitnehmen, aber es gar nichts damit zu tun hatte, dass das echt war und spontan war. Und vor allem haben sie dann einen Guide rausgebracht, wie man sowas rekonstruieren kann. Das heißt, wie du in deiner Kirche mit unserem spontanen Taufguide genauso ein super spirituelles Erlebnis machen kannst. Es ist schlimm. Es ist schlimm und wir hören uns die Botschaften an und wir hören die Musik und wir glauben, dass wir uns damit nähern, aber wir machen nichts anderes, als uns vom Herrn wegzubewegen. Lug und Trug. Von Stephen Furtick weiß man auch, dass er aus Kirchengeldern das Marketing für seine Bücher bezahlt hat und als man ihn dann gefragt hat, warum er sich jetzt eine 2 Millionen Villa hinstellt, um seinen luxuriösen Lebensstil auch im Wohnheim zu zeigen, hat er gemeint, dass das alles privates Geld, das ich durch meine Bücher verdient habe. Aber im Endeffekt sind diese Bücher erfolgreich geworden, weil die Kirche aus Kirchengeldern, aus Spendengeldern das Marketing und die Vermarktung für die Bücher übernommen hat. Das ist so, wie wenn ich jetzt entscheide, die Gemeinde Elim übernimmt das Marketing für die Marke Andreas Onea, für die Bücher von Andreas Onea und das Geld, das er dann verdient, das gehört ihm. Aber ich habe entschieden, dass die Kirche, weil ich halt einer der Einzigen bin, der Entscheidungen trifft, dass die Kirche diese Kosten tragen muss, damit ich dann reich werden kann. Und wenn ich mir aber denke und vorstelle, wozu wir eigentlich berufen sind und wir sollten Licht sein für diese Welt und wir sollten unterschiedlich sein zu der Weltlichkeit, die wir da draußen sehen, zu den Dingen, die diese Menschen leben und ihre Anhängerschaft proklamieren und die sie fast schon glorifizieren. Und das ist Reichtum, Ruhm, Stolz, der Luxus, ja, dass man sich mit teuren Uhren zeigt, mit großen Villen protzt, dass ein verschwenderischer Lebensstil gezeigt wird. Und das alles auf dem Rücken von Menschen, die Hoffnung haben, dass sie eigentlich dem Herrn dienen wollen. Das alles auf dem Rücken von Menschen, die den Herrn kennenlernen wollen, die glauben, dass sie dort gefüttert werden mit spiritueller Nahrung. Aber im Endeffekt werden sie manipuliert und ihnen wird das Geld aus der Tasche gezogen. dass alles bei Heilungs-Crusades, das heißt bei großen Kreuzzügen, wo Menschen geheilt werden sollten, wo verzweifelte Menschen, die seit vielen, vielen Jahren in Krankheit sind, die vielleicht Behinderungen haben, dorthin kommen, weil sie glauben, dass sie dort geheilt werden können. Aber im Endeffekt wird ihnen nur das Geld aus der Tasche genommen und ihre Hoffnung wird dazu missbraucht, dass diese Menschen ihren teuren Lebensstil leben können. Und der Herr arbeitet und der Herr bekehrt immer wieder Menschen, die dort aussteigen und zeigen, wie es dort zugeht. Ich glaube, dass wir diese Shows, diese Massenunterhaltung nicht unterstützen sollten. Ich glaube, dass wir aufpassen sollten, woran wir uns ernähren. Und wenn wir an diesem Lebensstil dieser Irrlehrer sehen, dass sie einen anderen Zweck haben, dass es ihnen um sich selbst geht, dass es ihnen nicht um die Schäfchen geht, sondern nur darum geht, dass die eigene Tasche gut gefüllt wird, dass der eigene protzige Lebensstil gut erhalten werden kann, dass die eigenen Ausschweifungen, die Lust des Herzens ausgelebt wird, ohne dass man Rechenschaft schuldig ist, ohne dass man von irgendwem eine auf den Deckel bekommt, ohne dass man von irgendwem eingebremst wird. Wenn das der Sinn und Zweck ist von diesen ganzen Bewegungen, es ist so offensichtlich und wenn man kurz googelt, merkt man ganz schnell, worum es da wirklich geht, dann sollten wir, glaube ich, nicht daran teilhaben. Dann sollten wir uns dem Wort nähern und schauen, was denn die echten Früchte sein sollten, die ein Christ haben sollte. Demut, Liebe, Geduld, Aufopferung. Und vor allem müssen wir das Evangelium predigen. Und uns muss bewusst sein, dass wir einen anderen Lebensstil haben als die Welt. Und uns muss bewusst sein, dass wenn wir die Wahrheit sagen, dass wir dafür angegriffen werden, dass wir dafür leiden werden, dass wir auch wegen unserem Glauben Konsequenzen zu tragen haben werden in dieser Gesellschaft. Und es hat sich auch in den letzten Monaten gezeigt, wie stark der Druck auch von außen schon wird, auch auf die Gemeinden. Aber uns muss das bewusst sein. Das Problem ist, wenn wir uns an diesen Bewegungen ernähren, dann werden wir schwach sein, wenn die Versuchung kommt. Dann werden wir schwach sein, wenn die Angriffe kommen, weil wir keine Wurzeln haben, weil wir keine Nahrung bekommen haben, die wirklich zu Wachstum führen kann, weil wir nichts anderes gemacht haben, als deren ausschweifenden Lebensstil zu finanzieren. Das ist nicht das, warum wir Jesus Christus folgen. Wir folgen ihm, damit wir geheiligt werden, damit wir ein neues Leben führen und damit wir andere Menschen zu ihm führen können. Dafür braucht es auch viel Leitung. Dafür braucht es auch oftmals Bearbeitung vom Herrn. Dafür muss er in uns teilweise unsere Götzen zerbrechen, die wir gemacht haben. Teilweise die Verteidigung, die wir sofort angesetzt haben, der Menschen, denen wir folgen, weil sie uns vielleicht gestärkt haben in den letzten Jahren, weil wir geglaubt haben, dass sie die Quelle der Kraft waren, als es uns schlecht ging. Und der Herr bearbeitet uns hier und schleift uns hier. Und das hat auch bei mir gemacht und ich habe mich bekehren müssen von den Dingen, die ich gelesen habe, von den Dingen, die ich geglaubt habe, von den Dingen, die ich konsumiert habe, von den Dingen, die ich weiterverbreitet habe, weil ich draufgekommen bin, dass das Irrlehrer sind, dass das Bewegungen sind, die dämonischen Ursprungs sind, die nicht die geistliche Inspiration haben. Und es tut weh. Es tut weh, sich einzugestehen, dass man falsch lag. Es tut weh, sich einzugestehen, dass man sich dem Widersacher im Endeffekt auf dem Silbertablett präsentiert hat und offen war für Angriffe und offen war für Abkommen. Und ich habe viele Freunde, die auf diesen Wegen abgekommen sind, die diesen Pastoren folgen, die von der einen Doktrine in die andere Extreme gekommen sind und von der einen Extreme in der Doktrine in die Weltlichkeit gegangen sind und von der Weltlichkeit in die Extreme des Nicht-mehr-Glaubens gegangen sind. Und das ist der Schritt, der folgt, wenn man sich der Weltlichkeit hingibt. Aber ich sage euch, es ist besser, dass der Herr uns jetzt bearbeitet, es ist besser, dass der Herr uns jetzt schleift, es ist besser, dass der Herr uns jetzt aufweckt, dass wir uns jetzt bekehren zur Wahrheit, zum Wort, dass sein Wort der Ursprung ist, dass sein Wort die einzige Quelle ist, an der wir uns nähern und dass wir dann stark sind, wenn die Versuchung kommt und stark sind, wenn die Angriffe kommen werden. Möge der Herr uns stärken und uns helfen, dass wir uns von ihm leiten lassen. Amen.